Herzlich willkommen zum Referendarsflüsterer. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute melde ich mich von einer, sagen wir mal, etwas anderen Location. Ich sitze hier gerade im Schloss beim Deutschen Lehrerforum. Relativ weiträumiges Gelände und dort erwartet mich bzw. die Teilnehmer dann ein Austausch über Lehren und Lernen im 21. Jahrhundert. Das finde ich ungemein spannend. Ich konnte auch schon ein wenig am sogenannten Positionspapier mitwirken. Und ja, sobald da was raus ist, kriegt ihr das bestimmt auch noch mit. Ich habe ja jetzt für einige Wochen nichts gemacht. Es waren sogenannte Ferien, was bei mir aus privaten Gründen nicht ganz so zugetroffen hat. Ich habe es ja im letzten Podcast schon angedeutet. Aber jetzt möchte ich auf jeden Fall zumindest dann, wenn es möglich ist, wieder neue Inhalte für euch bereitstellen. Und anfangen möchte ich heute schon auf dem Deutschen Lehrerforum mit Antonia Essig, die mit mir an der Schule war, für anderthalb Jahre ihr Referendariat gemacht hat und mit der ich ein bisschen über das Referendariat sprechen möchte und vielleicht auch über das eine oder andere in puncto digitale Bildung. Weil viele von euch mir auch immer mal wieder schreiben, dass gerade digitale Bildung etwas ist, was sie oder worüber sie gerne noch was mitbekommen. Ja, dann seid gespannt und ich hoffe, ich kann den einen oder anderen noch davon überzeugen, jetzt beim Deutschen Lehrerforum auch mit mir noch ins Gespräch zu kommen. Aber jetzt erstmal Antonia Essig. Viel Spaß. Ja, direkt zum Beginn. Viele haben ja so unfassbar viel Respekt vor dem Referendariat. Muss man das haben?
Nein. Ich habe auch schon während meinem Ref und jetzt nach dem Ref immer mal wieder mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die irgendwie gerade ins Ref gestartet sind oder kurz davor sind oder die sich auch noch im Studium befinden. Und ich sage immer, so wie das Ref manchmal betitelt wird, nämlich als sogenannte Hölle, habe ich es überhaupt nicht empfunden. Und ich möchte auch immer ein bisschen den Druck rausnehmen sozusagen, dass man da ein bisschen unbeschwerter reingeht und erstmal seine eigenen Erfahrungen sammelt.
Kannst du dir vorstellen, warum das dann so ist? Also wie kommt das, dass so viele von der Hölle sprechen und das alles so schlimm ist und so weiter und so fort?
Klar, es ist immer auch eine Sache, wie man selber im Referendariat mit gewissen Dingen umgeht. Man steht schon eigentlich unter ständiger Beobachtung, gerade am Anfang. Und muss immer wieder über sich selber reflektieren, über das eigene Auftreten, über Fachkompetenzen, über vielleicht auch Sprachkompetenzen, gerade wenn man Sprachenlehrer ist oder Lehrerin. Und damit muss man entweder schon umgehen können oder erstmal den Weg damit finden, umzugehen. Und das ist mit Sicherheit nicht für jeden gleich einfach.
Was ist dir denn relativ schwer gefallen oder leicht gefallen in diesem Zusammenhang? Also sozusagen mit diesem Umgang mit neuen Kompetenzen oder der Beobachtung oder wie auch immer.
Ich glaube, leicht fällt mir einfach, mich auf jetzt gerade in dem Umfeld auf Kollegen, aber auch Fachleiter und so weiter und so fort einzulassen. Ich kann mich da ganz gut anpassen und für mich selber erstmal ein Bild machen. Ist nicht immer der beste Weg, das weiß ich auch. Also man kann ja auch mal gut rebellieren. Aber so habe ich, glaube ich, meine Umgangsweise damit gefunden. Ja.
Und wie bist du mit Kritik umgegangen? Also ich frage vor allem deshalb, weil Kritik spielt ja immer wieder eine große Rolle. Und ich glaube, viele, jetzt paradoxerweise auch viele von denen, die super gut durchs Studium gekommen sind, müssen erstmal tief schlucken, wenn sie plötzlich aus einer Stunde rauskommen und es gibt 48 Punkte, die sie besser machen können. Mhm. War das für dich erstmal komisch oder hast du direkt gesagt, also das sind jetzt sozusagen meine fachlichen Kompetenzen, die ich noch entwickeln muss. Es geht jetzt nicht um meine, mich persönlich als Mensch.
Ja, ich glaube, das war sozusagen, vielleicht auch ein bisschen mein Glück, dass es da nie bei mir darum geht, ich muss irgendwie persönliche, also auf der persönlichen Ebene etwas ändern, weil das einfach bei mir vorhanden war und das lief. Also muss man auch wirklich dann sagen, dass das ja vielleicht Glück ist oder dann auch wirklich, das ist, was man kann. Das darf man sich ja dann auch einfach eingestehen. Und dann wirklich zu schauen, okay, was kann ich jetzt fachlich ändern? Was brauche ich dafür? Ja, und es braucht dann schon so auch ein bisschen Reflexionsvermögen. Inwiefern fange ich jetzt was mit der Kritik an oder möchte ich auch damit anfangen? Oder was spielt jetzt für mich einfach gerade keine Rolle und das lasse ich jetzt einfach dann wieder aus dem anderen Ohr rausfließen sozusagen.
Wüsstest oder könntest du den anderen mitteilen, was ein Punkt war, an dem du arbeiten musstest? Bevor du sagst, ich sag direkt auch ein, damit wir sozusagen, dann sind wir auf gleicher Ebene. Ich muss kurz nachdenken. Ich glaube, zum Beispiel, ich musste am Anfang, ich habe tatsächlich das Lehrerecho auch gemacht. Also die meisten von euch werden es kennen, aber Lehrerecho ist, ein Schüler sagt eine eigentlich perfekte Antwort und der Lehrer sagt genau und wiederholt sie nochmal. Und Frageketten. Ich glaube, das ist extrem besser geworden, aber das ist ganz schön schwierig abzustellen. Aber für Schülerinnen und Schüler natürlich sehr schwer aufzunehmen. Also wenn ich 5 Fragen in Nebensätzen verstecke, was sollen sie dann beantworten?
Ja, richtig. Das waren bei mir die rhetorischen Fragen, also die man gerade schon so hätte beantworten können, also oder auch geschlossene Fragen. Ja, also da gerade in diesen Fragestilen. Ja, das war bei mir so eine Sache. Und was war es noch? Tafelbilder. Strukturiert anbringen, gerade bei den Kleinen im Fach Geschichte, dass sie damit zurechtkommen und dass das auch noch vielleicht ganz gut aussieht.
Und kannst du dich noch daran erinnern, ob du irgendeine Rückmeldung mal gekriegt hast, wo du dir auf die Schulter kurz geklopft hast, wie du gerade eben gesagt hast und gesagt hast, ha, super, das kann ich schon.
Das war tatsächlich beim Lehrerecho. Also da habe ich mal in den ersten paar Stunden gesagt bekommen, wow, das hast du gar nicht. Aber das kam dann schon auch hin und wieder mal wieder bei mir durch.
Mhm. Ja. Hattest du eine professionelle Strategie, die das Lob und die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, negativen Kritikpunkte, dass die sich die Waage halten. Ich frage deshalb, weil, also ich kenne das von mir auch, dass es manchmal ganz schöner Aufwand ist, sozusagen sich zu versuchen, darauf zu fokussieren, da ist jetzt auch wirklich was gut gewesen oder im Ref neigt man eher dazu, das, was schlecht ist, immer größer aufzublasen, bis man dann hinterher weint.
Nee, ich glaube, bewusst hatte ich da keine Strategie in dem Sinne. Vielleicht schon so ein bisschen weg davon zu gehen, dass man sich vielleicht jetzt auch persönlich was beweisen muss oder was ich vorhin gedacht habe, schon so dieses Ding einfach auch anzunehmen, dass man Schritt für Schritt Dinge lernt und hinzulernt und wegarbeiten kann. So, das ist, glaube ich, im REF ganz wichtig.
Welche Rolle haben die anderen Referendarinnen und Referendare gespielt?
Eine große Rolle. Gerade wir an der Schule, an meiner Ausbildungsschule, waren wir ziemlich viele Referendare in einem auch relativ großen Kollegium und wir haben uns sehr gut aufgefangen und hatten eine sehr gute Stimmung. Sind immer mal wieder zusammen Mittagessen gegangen und haben uns, wenn es ging, auch fachlich ein bisschen unterstützt und uns an Deadlines erinnert und so weiter und so fort. Von daher eine sehr große Rolle in dem Sinne so, also an der Schule fand ich das besonders wichtig auch.
Gab es da so insgesamt im ganzen REF so den schönsten Moment?
Ja, ich glaube, als mal ein Schüler nach einer Lehrprobe zu mir kam und meinte, das war jetzt super, dafür bekommen Sie bestimmt eine sehr gute Note. Daran erinnere ich mich sehr gerne
zurück. So, dass man irgendwie nach Hause geht, einmal kurz die Hände hochreißt
und ja, sagt. Ja, genau. Yes. Ja, und das einfach auch die Rückmeldung und dieses Mitfiebern von den Schülern, das gibt einem echt wahnsinnig viel.
Und Tiefpunkt?
Ich glaube, bei der Dokumentation, die wir schreiben mussten, das ist im Prinzip eine Dokumentation, für die es nicht wissen, einer Unterrichtseinheit, in der man alle Materialien und alle Unterrichtsverläufe dokumentieren muss und reflektieren muss. Und das war, glaube ich, so einer der Tiefpunkte, nein, oder ich würde sagen, der Tiefpunkt, bei dem ich dachte, wo ist da eigentlich der Sinn dahinter?
Ja. Weil es im Prinzip sozusagen in so eine Art Rumgeschwaller ausgeartet ist, oder?
Genau, zum einen das und zum anderen, da einfach so viele Formalitäten dahinter steckten, bis hin zum Ausdrucken und wie viel Version und was muss man jetzt alles bescheinigen und so. Also das war einfach ein Riesenaufwand für sehr wenig, was bei hinten rauskam.
Ja, ich meine, gut, dass du es nochmal gesagt hast. Die sogenannte DUE oder also DUE-Dokumentation einer Unterrichtseinheit beziehungsweise Dokumentationsarbeit, die gibt es in Baden-Württemberg. Ich habe aber letztens irgendwie in einer Facebook-Gruppe mal gefragt, was sind Begriffe und Zeiten vom Referendariat, und ich war völlig entgeistert, weil da wirklich in Bayern gibt es Besuche und diese Besuche zählen aber in die Note, also sind es nicht nur Besuche. Mhm. Und woanders heißen die Besuche Hospitationen, und in Niedersachsen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, guck bitte sonst auf dem Blog nochmal nach, aber da gibt es irgendwie, was weiß ich, alle zwei Wochen einen Besuch, das ist unfassbar. Aber in Baden-Württemberg ist es zumindest so, dass man diese Dokumentationsarbeit schreiben muss, und die ist auch, ich sag mal, deutlich länger als eine Hauptseminararbeit, ne? Oder?
Ja. Ja, das ist fast so eine Bachelorarbeit, würde ich sagen.
Fast so eine kleine Bachelorarbeit, ja. Also das ist schon echt irre. Jetzt ist es ja so, dass du fertig bist. Du bist aber noch relativ frisch dran. Hast gerade schon gesagt, dass das eine oder andere vielleicht glücklicherweise natürlich kam. Aber gibt es sowas wie einen Tipp, den du hättest für Referendarinnen und Referendare, die eben immer noch denken, das Ganze ist die Hölle und sich zusätzlich von der Masse an Facebook-Nutzern in dem bestätigen lassen und noch panischer werden?
Das versuchen vielleicht einfach mal ein bisschen auszublenden, auch wenn es schwierig ist, gerade in der Masse, von der du gerade gesprochen hast. Eigene Erfahrungen sammeln und auch ein bisschen darauf vertrauen, dass man eigentlich in ganz gute Hände kommt. Bei den Menschen, von denen man eben sehr intensiv begleitet wird. Und nicht nur das Referendariat im Leben sein zu lassen, sondern sich auch verschiedene Dinge als Ausgleich schaffen.
Man kann wirklich sagen, wenn man das Referendariat nur auf sich wirken lässt, dann hat man irgendwann die Chance, nur noch Referendariat zu machen. Dann ist man nämlich alleine, weil die anderen Leute sagen, ey komm, genau. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich fand das, am schlimmsten fand ich Referendariatspartys, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das ist der typische Satz, ja, ist immer, jetzt sprechen wir aber nicht über das Referendariat, ja. Übrigens geht das leider nicht vorbei, auch mit den lieben, netten Kollegen.
Das stimmt,
man geht auf den Geburtstag und sagt, aber jetzt sprechen wir nicht über das Referendariat, ja. Und 3 Minuten später ist die Frage, warum Kevin, Chantal und Giselher sich dauernd in die Köpfe kriegen.
Richtig.
Die Namen sind entweder frei erfunden oder aus diversen volkstümlichen Sagen entlehnt. Das ist sehr gut. Ausblenden. Ich glaube, damals war ich gar nicht so viel digital unterwegs. Ich würde wahrscheinlich die Facebook-Gruppen meiden, Twitter wiederum nicht, aber damit habe ich euch ja genug malträtiert auf dem Blog. Aber jetzt vielleicht auch als Überleitung. Ich habe gerade schon gesagt, dass viele die zuhören, gesagt haben, ich bin eigentlich gar kein Referendar, keine Referendarin mehr, aber ich höre das Ganze, weil es immer mal wieder auch um digitale Sachen geht. Mhm. Hattest du schon im Ref Berührungspunkte mit digitalem Arbeiten, und wenn ja, wann und was für Erfahrungen hast du gemacht?
Ja, ich hatte gleich eigentlich zu Beginn meines Refs den Berührungspunkt, dass mein Ausbildungsseminar den Schwerpunkt Medienbildung hat und hatte, und wir gleich sozusagen in einen Medienbildungskurs gesteckt worden sind und dann auch wählen konnten, ob wir das weitermachen und dann die Ausbildung zum Medienberater oder zur Medienberaterin machen wollen. Und das habe ich gemacht, und da ging es im Prinzip erstmal um ganz banale Dinge, also in Anführungsstrichen banale Dinge wie Bildbearbeitung etc. pp., all das, was man eben auch im Fach Medienbildung mit den Fünft- und Sechstklässlern machen kann. Aber es ging eben auch um so Fragen wie Dinge, inwiefern spielen denn Handys eine Rolle an der Schule, seid ihr für ein komplettes Handyverbot oder nicht? Und genau, also es ging eben auch in diese Richtung der Diskussion und des sich damit Auseinandersetzens. Und dann lief das im Prinzip ja parallel weiter. Ich habe dann eben auch dich kennengelernt an der Schule und am Seminar in diversen Fachsitzungen ging es dann immer mal wieder auch um digitale Medien im Unterricht.
Wie hast du es konkret? Hast du es konkret auch mal benutzt im Unterricht?
Ja.
Oder sagen wir mal andersrum, was hast du konkret benutzt? Weil wir haben ja jetzt keine Tablet- bzw. iPad-Klassen.
Genau, also ich habe auch wieder ganz normal, sage ich mal, auch wieder in Anführungsstrichen, einfach selber den Beamer und den PC benutzt im Unterricht, sei es um irgendwas zu präsentieren oder Besprechungen anhand von PDFs zu machen. Aber ich habe auch mit den Schülern Umfragen per Handyfunktion, also per Online-Umfrage oder zu virtuellen Tafeln und so weiter und so fort. Solche Dinge habe ich schon auch im Unterricht eingesetzt, ja.
Bedeutet das denn jetzt, dass, wie Manfred Spitzer sagt, die Schüler jetzt alle fett, dumm und isoliert sind, oder?
Nee, weil bei mir im Unterricht ging es jetzt einfach um den gezielten Einsatz von den Geräten. Also wenn, dann war auch ganz klar, okay, ihr könnt jetzt eure Handys rausholen und wir machen das mal zusammen. Und dann ist das auch eigentlich immer ein belustigendes und cooles Gadget. Es braucht dann auch immer ein bisschen Zeit, bis das dann mal anläuft. Aber eigentlich ist das immer ganz schön und auflockernd. Und dann gibt es wieder Unterrichtsstunden, die laufen ganz normal und am Block und mit dem Füller ab. Genau.
Also Manfred, wenn du das gehört hast, überlegst du doch nochmal. Liebe Antonia, vielen Dank, dass du dabei warst.
Gerne, hat mich gefreut.
Genau, hat uns beide gefreut. Und jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Wir hoffen, ihr habt den einen oder anderen Impuls mitgenommen. Ihr könnt wie immer kommentieren oder über Twitter folgen. Übrigens auch der Antonia Essig, die auf Twitter @AntoniaEssig heißt.
Ganz genau.
Ohne
ein Unterstrich zwischen Vor- und Nachname. Aber ansonsten findet ihr mich bestimmt.
Genau, also einen ganz schönen Tag euch. Ciao.
Ciao.